Gott wacht über seine Idee. Über welche Idee? Gott wacht über seine Idee, indem er uns Menschen erfüllte Beziehungen in guten, starken Ehen und Familien wünscht. Vielleicht denkst du jetzt, oh, schon wieder Beziehungen, Familien, ich bin Single, ich bin alleinstehend, Thema verfehlt für mich heute. Ich bitte dich, hör zu, bleib da. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft hat jeder Mensch. Ich fange mit einer Anekdote an. Auf einer Hochzeitsfeier sind zwei junge Männer, beide Singles, und die sitzen da und denken, der eine zum anderen, Mensch, geht es dir auch so? Auf jeder Hochzeitsfeier kommen die älteren Omas und Tanten mit einem Grinsen auf dem Gesicht und sagen, ich glaube, du bist der Nächste. Da sagt der andere, ja, ging mir genauso. Hat eine Weile genervt, bis ich angefangen habe, auf Beerdigungen zu gehen und ihnen das Gleiche gesagt habe. Danach hat es aufgehört. Ich denke, wir müssen in der Gemeinde sensibel miteinander umgehen, denn es kann schnell passieren, dass wir mit Worten, mit Dingen, die wir tun, einfach einander verletzen. Man muss nicht um jeden Preis heiraten, man kann auch Single bleiben. Das sagt uns die Bibel. Und man kann auch tiefe, intime Beziehungen haben außerhalb der Ehe. Luther sagte mal, es gibt drei Stände. Ehe, Keuschheit und Witwenschaft. Alle sind gut. Keiner soll verachtet werden. Die Jungfrau soll nicht höher geachtet werden als die Witwe, noch die Witwe höher als die Ehefrau. So wie man den Schneider auch nicht höher achtet als den Metzger. Und da sind wir schon beim Thema. Warum es uns heute aber doch schwerpunktmäßig um Ehe und Familien gehen soll, möchte ich an einem anderen Zitat von Luther festmachen. Die Ehe ist ein schweres Kreuz, weil so viele Ehepaare streiten. Es ist Gottes Gnade, wenn wir uns einig sind. Wenn ich solche Paare sehe, dann freut es mich so sehr, als würde ich einen Rosengarten sehen. Es ist selten. Offensichtlich hat Luther Rosen geliebt, aber es geht hier darum, glückliche Ehen sind selten. In einer Ehe bringen Mann und Frau nicht immer die schönsten Seiten ans Tageslicht. Und deshalb habe ich überlegt, sollte ich vielleicht den Titel umschreiben? Wacht Gott über seine Idee, über Ehe und Beziehungen? Dickes Fragezeichen. Gucken wir uns mal kurz die Trends an. Es ist nicht gut um die Ehen in Deutschland bestellt. Wenn man die letzten Meldungen liest, einfach mal die Fakten zusammenfasst, und ich habe das mal hier versucht zusammenzutragen, dann sieht man ein ernüchterndes Bild. Die Zahl der Eheschließungen ist in 50 Jahren um 50% zurückgegangen. Das heißt, immer weniger Menschen wollen heiraten, sie bleiben alleine. Die Einpersonenhaushalte in Deutschland überwiegen inzwischen, sind um die 40%. Das bedeutet, viele Menschen leben heute alleine. 160.000 Ehen werden jedes Jahr geschieden. Bezogen nur auf die neu geschlossenen Ehen sind das etwa 50%, also fast jede zweite Ehe. Es ist somit nicht nur ein privates, es ist inzwischen ein gesellschaftliches Problem. Und wir werden in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, auch Zeugen von einer Verschiebung von Normen in unserer Gesellschaft, durch Politik, durch Gesetze, aber auch durch die konträre Auffassung der zwei großen Kirchen. In Deutschland sind viele Gesetze an die Bibel angelehnt, denn unsere Verfassung wurde in der Verantwortung vor Gott konzipiert. Und das bringt Segen. Es bringt Segen, den wir oftmals gar nicht registrieren. Aber leider wird der Ehebegriff im Gesetz inzwischen neu definiert. Das bürgerliche Gesetzbuch weitet die Ehe oder die eheliche Lebensgemeinschaft seit Oktober letzten Jahres auch auf Personen gleichen Geschlechts aus. Und das passt plötzlich nicht mehr zur Bibel. Ein anderes Thema, was uns vielleicht auch Sorgen bereitet, ist das Thema mit den Kindern. Kinder sind die Basis der Zukunft. Das ist das Kontinuitätsprinzip in unserer Gesellschaft. Und Kinder sind so wichtig für uns, dass wir sie in Familien beschützen. Aber wir sehen, dass jedes Jahr 120.000 Kinder von Scheidung ja in gewisser Weise mit betroffen sind. Das sind 12-24% der Kinder, die man als scheidungsweise bezeichnet, weil sie ja getrennt lebende Eltern haben. Hinzu kommt, dass viele Kinder nicht einmal in einer Ehe mehr geboren werden. Ein anderes ziemlich krasses Problem herrscht vor allem unter jungen Männern. Etwa 90% der jungen Männer, auch immer mehr Frauen, konsumieren Pornografie. Das ist ein Massenphänomen, das macht süchtig, das macht beziehungsunfähig, und wenn die Menschen in einer Beziehung drin sind, dann macht das oft diese Beziehungen auch kaputt. Das hier ist die Realität in nackten Zahlen. Was wir aber vielleicht gar nicht hier darstellen können, ist, was in Familienbeziehungen passiert, die nicht heile Welt sind. Ich möchte das nicht an Zahlen festmachen, ich möchte das einmal an einem Bild festmachen, das letztes Jahr in der Presse war. Eine der prominentesten Familien Deutschlands, die Familie unseres Altkanzlers, des Kanzlers der Einheit, Helmut Kohl, mit der Überschrift Europa geeint, die Familie entzweit. Walter Kohl, Helmut Kohls Sohn, erfährt vom Tod seines Vaters, nicht aus der Familie, sondern aus dem Radio. Und dieser öffentlich ausgetragene Streit, er findet seinen Höhepunkt, als Walter Kohl mit seinen Enkeln, mit Helmut Kohls Enkeln, zum Haus seines toten Vaters kommt. Und er hat Hausverbot. Er kommt nicht rein. Das Bild, auf dem er mit den Polizisten spricht und vergeblich auf Einlass wartet, spricht Bände. Aber wenn wir denken, das ist nur eine Entwicklung in der Neuzeit, dann muss ich euch an die Bibel erinnern, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Was mit einer Gesellschaft passiert, die sich radikal gegen Gottes Gebote wendet, beschreibt uns die Geschichte. Ich möchte auf eine Geschichte eingehen, die wir jetzt im Hintergrund natürlich aus unserem Blickwinkel betrachten können. Und das ist da, wo das Christentum entstanden ist. Inmitten eines freizügigen, lebenden Roms. In Rom war der Ehebruch vor allem auch ein Verbrechen, also es wurde bestraft, aber es war vor allem ein wirtschaftliches Vergehen. Wenn man einem anderen Mann den Besitz raubte, also in diesem Fall die Ehefrau, dass es sich dabei um sexuelle Verunreinigung handelte, dass es eine heilige Einheit zwischen Mann und Frau zu Bruch gehen würde, das war erstmal zweitrangig und absolute Nebensache. Die Befürwortung von außerehelichem Sex von religiöser und auch von gesellschaftlicher Seite in Rom hatte enorme Auswirkungen auf die Gesellschaft. Da die Männer sehr leicht ihre Sexualität ausleben konnten, haben sie die Motivation verloren, eheliche Beziehungen einzugehen. Sie hatten regelrecht eine Abneigung gegen die Ehe, wenn man die Historiker studiert. Prostitution, Freizügigkeit, Ehelosigkeit, Scheidung, Abtreibung, Bevölkerungsrückgang, das verringerte die römischen Städte nicht nur in Anzahl, auch in der Größe. Und das Imperium war plötzlich auf Zuzug angewiesen. Im 2. Jahrhundert konnte Kaiser Marcus Aurelius nicht einmal mehr die Lücken in seinem eigenen Heer füllen. Aber die christliche Gemeinde folgte nicht diesem deprimierenden Trend. Nein, sie konnte diesem Trend entgegenwirken, weil sie Gottes Wort der Bibel folgte und sich an die biblischen Anweisungen hielt. Schlussendlich kehrten die Römer ihrer eigenen Kultur den Rücken. Ich komme zum Schluss. Ja, Gott wacht über seine Idee. Das zeigt uns die Geschichte, aber das zeigen uns auch die Zahlen. Die Ehe, die Gott erfunden hat, ist mit 38 Millionen Paaren trotz der negativen Tendenzen immer noch in Deutschland sehr beliebt. Untersuchungen zeigen, dass verheiratete Personen länger leben, dass sie gesünder sind, dass sie ein erfüllteres Sexualleben haben und dass ihnen sogar mehr Einkommen zur Verfügung steht. Und dass Gott auf seine Idee, über seine Idee wacht, finden auch die Statistiker. Das Trennungsrisiko von Paaren, die einen Gottesdienst besuchen, sinkt um 50%. Ich möchte euch jetzt schon gratulieren. Ich hoffe, das ist bei euch auch so. Und die Scheidungsraten bei Paaren, die miteinander intim sind, die miteinander beten, ist sogar unter 1%, bei 0,07%. Wir haben einen großen Gott. Unser Gott wacht durch seine guten Gebote über seine Idee. Du sollst nicht Ehe brechen. kurz, knapp, selbsterklärend. Ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Gott wacht durch seine Gebote auf seine Idee. Ich bin so froh, dass es Gott in erster Linie nicht darum geht, uns als Menschen zu verurteilen, sondern er will uns Menschen helfen, seine Absichten zu verstehen, das, was er vorhatte. Ich bin überzeugt, dass es ihm in erster Linie nicht ums Richten, sondern ums Ausrichten von uns Menschen geht. Denn auch in der Bibel lesen wir viel über gescheiterte Beziehungen. Und ich möchte mit euch zusammen jetzt den Text lesen aus Matthäus 19 ab Vers 3 bis Vers 8. Ich blende das hier mit ein. Ich hoffe, es ist gut zu lesen. Da traten die Pharisäer zu ihm, also zu Jesus, versuchten ihn und fragten ihn: Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er, also Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm: Warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie so zu entlassen? Er sprach zu ihnen: Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Die Pharisäer, die damalige religiöse Elite, sie versucht, Jesus in eine Diskussion zu bringen über Ehe, über Ehescheidung und so weiter. Sie verwickeln ihn da regelrecht und sagen: Jesus, schau mal, Scheidung ist doch erlaubt. Schau mal, Mose hat es doch erlaubt, nicht wahr, oder? Hier gibt es doch einen legitimen Grund für Ehescheidung. Und Jesus erwidert: Er hat es euch erlaubt, jedoch nur aufgrund eures harten Herzens. Eigentlich sagt Jesus: Ihr Menschen, ihr habt's nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Denn es ist von Anfang an nicht so gewesen. Und hier kommt es jetzt darauf an, welche Perspektive zählt. Zählt unsere Perspektive, wie wir unsere Beziehungen sehen, in all den Problemen? Oder zählt Gottes Perspektive, die von Anfang an da war? Die Pharisäer kommen mit der Anfrage an Jesus und er verweist sie ganz bewusst wieder auf die Perspektive Gottes, die Anfangsbestimmung der Ehe. Wo liegt der Anfang? Dort, wo sich Gott selbst Gedanken gemacht hat über uns Menschen und vor allem, wie wir Menschen zusammenleben sollen. Von Anbeginn war die Ehe unscheidbar. Sie war von Gott zusammengefügt. Und sie wurde auch von Gott alleine zusammengehalten. Er schuf uns als Mann und er als Frau. Und Gott wollte, dass in Mann und Frau diese ergänzende Einheit entsteht, die zum Ausdruck kommt, wie Gott selbst ist. Gott ist es von Anfang an wichtig, dass diese Beziehung nicht einfach so gemacht wird, sondern dass sie einen festen und verlässlichen Rahmen bekommt. Und wenn Gott etwas macht, dann ist es real und es ist für uns Menschen auch lebbar. Es ist nicht einfach nur Theorie. Wow, das ist ein tolles Ideal, aber da kommen wir nicht dran. Nein, so ist es nicht bei Gott. Problem ist, dass es nicht darin liegt, dass wir es nicht realisieren können, dieses Ideal. Das Problem liegt darin, dass wir es nicht mit eigener Kraft realisieren können. Das ist doch das Problem. Der Schlüssel ist, dass so ein Ideal nur mit Gott zusammengelebt werden kann. Und das ist die große Herausforderung, die vor uns steht. Und deshalb, bevor du dir Gedanken machst, wie du deine Beziehungen besser gestalten kannst, wie du besser mit anderen Menschen zusammenleben kannst, musst du erstmal die Frage klären, ob du auf Gott hören möchtest. Ob du hören möchtest, was Gott dir zu sagen hat. Ob Gottes Wort relevant in deinem Leben ist und ob du Gottes Geist in dir, der dich wirklich verändern kann, aufnehmen möchtest. Christliche Ehen und andere Ehen muss man unterscheiden. Christen, die wiedergeboren sind und Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben, sie haben ein neues Ziel in ihrem Leben, und zwar Christus in allererster Linie zu verherrlichen. Und das ist für andere Menschen, die das nicht kennen, ist das nicht sinnvoll? Es macht auch in ihrem Leben wenig Sinn, muss man auch dazu sagen. Und innerhalb der Bergpredigt, da wo Jesus im Prinzip seinen Nachfolgern zeigen möchte, wie wir Christen leben sollen, bringt er einen zweiten Text. Und dieser Text ist ein bisschen martialisch, der passt nicht so richtig in unsere Zeit. Aber wir möchten ihn trotzdem zusammen lesen, weil er wirklich gut ist. Matthäus 5, die Verse 27 bis 30. Jesus sagt dort: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist ganz interessant, wie dieser Text strukturiert ist. Jesus sagt: Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, was das hier bedeutet, was damit gemeint ist. Jesus, er sagt nicht, im Alten Testament heißt es so, aber jetzt machen wir es mal ganz anders und ich sage euch jetzt, wie es geht. Es geht ganz anders. Nein, sondern Jesus sagt damit, im Alten Testament heißt es folgendermaßen: Und ich sage euch jetzt, wie Gott es gemeint hat. Und das kann Jesus sagen. Er weiß nämlich, wie Gott es gemeint hat. Und das Thema ist Jesus unheimlich wichtig und deshalb spricht er es an. Sünden im Leben eines Christen sind nicht harmlos. Und ich finde es ganz interessant, dass er hier auch schon das Auge anspricht. Und wenn wir die Statistik mit der Pornografie gesehen haben, ist das ein relevanter Text für die Zeit heute. Die Orientierung am Willen Gottes, das ist nicht irgendwie ein Randthema. Können wir machen oder können wir nicht? Nein, es ist elementar wichtig. Sünde, die nicht bekämpft wird, sondern geduldet wird, sie sorgt dafür, dass Menschen nicht in den Himmel kommen. Sie sorgt dafür, dass Menschen verloren gehen. Und Jesus, er erklärt, dass die Sünde des Ehebruches ein Vertrauensbruch, ein Treuebruch ist und dass er schon wesentlich früher beginnt, als wir glauben, dass es früher, wie es beginnt. Nämlich schon im Kopf. Da spielen schon Gedanken, da spielen schon Fantasien eine Rolle. Und wie ernst Gott es mit der Ehe meint, wird deutlich, was er danach sagt. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Das ist heftig. Was Jesus hier nicht sagt, ist, dass wir uns verstümmeln sollen. Aber er unterstreicht seine Ernsthaftigkeit. Und deshalb benutzt er so ein drastisches Bild, um zu zeigen, es ist mir ernst und es sollte dir ebenso ernst sein. Du solltest keine Kompromisse in diesem Bereich machen. Du solltest in diesem Bereich konsequent vorangehen und alles, was möglich ist, tun, damit du dir selbst Grenzen setzt und die nicht überschreitest. Und du solltest den Kampf aufnehmen, damit du in diesem Bereich nicht sündigst. Wenn du dich deinem Partner versprichst, dann nimmt Gott dieses Versprechen richtig ernst. Und er möchte, dass du dieses Versprechen auch einhältst. Der Ehebund ist nicht nur ein Bund zwischen zwei Menschen, sondern er ist vor allem ein Bund vor Gott. Bei der Eheschließung entsteht eine Einheit und die Bibel spricht hier von einem Fleisch. Da klebt etwas zusammen. Da klebt etwas zusammen, was nicht mehr getrennt werden soll. Denn wenn man es beginnt zu trennen, dann geht das, wie bei diesem Aufkleber hier auf dem Bild, da geht etwas kaputt. Wenn man ein Fleisch ist, ist man eine Einheit. Und es ist nicht möglich, dass man da einfach da rauswechselt und glaubt, da wird schon nichts passieren. Wisst ihr, in der Schule, da, wenn wir über Sexualität reden, wo wird das meistens angebracht? Im Fach Biologie. Das ist was Körperliches. Da werden wir mit Sexualität konfrontiert. Aber Sexualität hat mit viel, viel mehr Dingen zu tun. Es hat was mit Emotionen zu tun. Es hat mit der Seele was zu tun. Und ganz extrem merken wir, wenn beispielsweise Verletzungen durch ein Sexualverbrechen nicht nur körperliche Narben hinterlassen, sondern auch auf seelischer Ebene Auswirkungen haben. Gott erhebt hier nicht den moralischen Zeigefinger, wie wir Menschen das vielleicht oft meinen. Es geht ihm hier auch nicht um ein paar fromme Phrasen. Gottes Absicht ist es, und das ist eine Absicht als Erfinder der Ehe von uns und auch als Erfinder von uns Menschen, dass wir sensibel mit unseren Beziehungen, vor allem mit unseren Ehebeziehungen umgehen. Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie sieht das im Alltag aus? Als allererstes möchte ich darauf eingehen, die Ehe ist ein Bund, ein Ehebund. Es ist kein Vertrag. Grundsätzlich können wir Menschen zwei unterschiedliche Haltungen annehmen, wie wir mit einer Ehe umgehen können. Wir können die Ehe als ein Bund oder als einen Vertrag ausleben. Im Alten Testament stellt Gott uns Beziehungen zu Menschen, also er geht Beziehungen zu Menschen oft in Form eines Bundes ein. Und das ist ein Vorbild für uns Menschen, weil es ist auch der Schlüssel für eine glückliche Ehe. Wenn ich eine Vertragshaltung annehme, dann bedeutet das ganz praktisch, wenn du das und das und das nicht machst, dann mache ich das und das und das halt auch nicht. Beispiel, wenn meine Wünsche oder meine Erwartungen oder meine Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann werde ich auch deine Bedürfnisse nicht erfüllen. So ist es. Und wenn das nicht geschieht, dann geht's halt nicht. Ich habe hier ganz klar meine Prinzipien, ich habe hier meine Forderungen. Typische Vertragsfragen sind, werden meine Bedürfnisse erfüllt? Tut mein Partner seinen Teil? Hält er sich an den Vertrag? Ich gucke, ob er vertragstreu sich verhält. Komme ich vielleicht in einer Beziehung zu kurz? Kriege ich vielleicht nicht genug? Kann ich mich vielleicht in einer Beziehung nicht wirklich verwirklichen? Und wisst ihr, ein Bund, der geschlossen wird zwischen zwei Menschen, er hat einen ganz, ganz anderen Fokus. Ein Bund wird zum Nutzen des anderen geschlossen. Er beruht auf einer verlässlichen Liebesbeziehung und er wird auf Dauer geschlossen. Er ist eine Verpflichtung ohne Vorbedingung und ohne Gegenleistung. Es ist eine ganz, ganz andere Haltung. Es ist eine Haltung, ich gebe dir etwas. Ein Bund ist bestimmt von Wohlwollen, von Vertrauen, von Zuneigung, von Selbstlosigkeit. Und die typischen Fragen, die ein Mensch sich stellt, wenn er in einer Bundesbeziehung ist, wie kann ich dir, mein lieber Ehemann, meine liebe Ehefrau, zur Seite stehen? Was brauchst du jetzt? Was kann ich tun, dass du das Beste sein kannst, dass du dein Potenzial voll ausschöpfen kannst? Ich hoffe, wir erkennen diese grundlegenden Unterschiede zwischen einem Vertrag und einem Bund. Ja, Gott erwacht über seine Idee. Und zwar, wenn wir Gott in unser Leben mit reinnehmen, dann kommt Kraft der Wahrheit, kommt Kraft der Liebe und die Kraft der Gnade in unsere Beziehungen. Was ist die Kraft der Wahrheit? Auf Maskenbällen ist es oft so, dass man eine Maske trägt und irgendwann um 12 Uhr lüftet man das Geheimnis. Man nimmt die Maske herunter um Mitternacht, man nimmt sie ab. Und oftmals ist so ein Maskenball auch so ein bisschen unsere Ehe oder unsere Beziehungen. Ich kann mich in einer Ehe nicht dauerhaft verstecken. In einer Ehe wird irgendwann mal meine Maske abgerissen, weil die Ehe zwischen zwei Menschen so eng so verbunden ist. Es ist eine so enge Beziehung und da ist nach kurz oder lang, sieht man in der Ehe und auch in einer engen Freundschaft, wie eigentlich der andere ist und wie man mit dem anderen zurechtkommt. Was ist mein Ehepartner für ein Mensch? Ist er rechthaberisch? Ist er vielleicht unflexibel? Macht er sich viel zu viele Sorgen? Könnte auch mal ein stärkerer Mann sein? Was wir erkennen müssen, die Charakterschwächen, die andere Mitmenschen lediglich milde Probleme bereiten, sind richtig, richtig große Brocken in einer Ehebeziehung. In einer Ehebeziehung muss man zusammenleben. In anderen Beziehungen, da verbringt man vielleicht 1-2 Stunden miteinander. In einer Ehe ist das wesentlich mehr und auch über die Zeit wesentlich mehr. Um in einer Ehe zu wachsen, müssen wir verstehen, es liegt in der Natur, dass die Kraft der Wahrheit hat, die Macht hat, zu zeigen, wer wir sind, wer du und wer ich wirklich ist. In der Ehe werden unsere dunklen Seiten unweigerlich ans Licht gebracht. Und es ist gut, wenn wir uns auch von diesen dunklen Seiten nicht die Augen verschließen, sondern gerade da die Augen drauf werfen. Es ist enorm hilfreich, wenn wir aber auch unterscheiden können zwischen dem inneren Menschen, dem Menschen, der Gottes Gesetze liebt, der Gott wohlgefallen möchte, und unserem alten Menschen, der trotz seiner Sünden einfach hässliche Taten vollführen kann. Es hilft sehr, wenn man sagen kann, ich hasse es, wenn mein Ehepartner, wenn mein Freund das macht. Aber das ist nicht wirklich er, das ist auch nicht für immer. Wir sollten uns auch sehr dafür hüten, unseren Partner nur auf seine Macken und nur auf seine Schwächen zu reduzieren. Denn das ist er nämlich auch nicht. Sonst nörgeln wir an unserem Ehepartner nur rum und wir sehen nur, was schlechter wird und wir sehen nicht, was besser wird. Wenn wir uns von Gott gebrauchen lassen wollen, dann müssen wir auch unserem Partner die Möglichkeit geben, sich in das Bild Jesu zu verändern. Und deshalb ist es gut, dass in unseren Beziehungen, wenn Gott da ist, auch die Kraft der Liebe da ist. Jeder kommt mit einem Selbstbild in die Ehe. Ich hatte ein eigenes Bild von mir und ich hatte ein eigenes Urteil, ich habe eine eigene Meinung von mir gehabt. Und man kann sehr oft in Beziehungen die Erfahrung machen, dass das positive Urteil nicht so stark durchdrückt wie Kritik und andere Themen. Bei jungen Menschen merkt man das oft, sie sind eingeschüchtert und ganz oft werden gefährliche Aussagen auch in der Schule gemacht oder in der Familie gemacht, ja. Und dann kommt jemand mit diesem Makel in eine Ehebeziehung. Und wisst ihr, was das Schöne ist? In einer starken Ehebeziehung kann unsere Vergangenheit zu einem guten Teil in gewisser Weise erlöst werden. Die Liebe und die Annahme unseres Partners hat die Macht, viele unserer tiefsten Wunden, die wir haben, zu heilen. Ich habe diese Erfahrung bei mir in der Ehe gemacht und ich bin sehr, sehr froh darüber. Unser größtes Problem und unsere größten Verletzungen haben meistens ihren Ursprung in Gemeinschaft und deshalb können sie auch nur in Gemeinschaft gelöst werden. Was mein Ehepartner mir sagt, der mich schon so viele Jahre kennt, der mich ganz genau kennt, das ist für mich äußerst wichtig. Es ist für mich elementar wichtig. Seine Meinung ist mir wichtiger als andere Meinungen. Das ehrlich gemeinte Lob meines Partners führt immer zu Heiligung und es gibt mir so viel Kraft. Wer Jesus annimmt, er hat was Besonderes. Er merkt plötzlich, dass Jesus einen selbst auch annimmt. Und das ist die tollste Sache auf der Welt, die es gibt. Es ist ein Fundament, auf dem ein Leben aufgebaut werden kann, wenn wir Jesus in unser Herz hineinnehmen. Aber natürlich hat uns auch Gott so geschaffen, dass wir auch die Liebe des anderen brauchen. Sozusagen ein bisschen so als verlängerter Arm der Liebe Gottes. Und genauso war es auch am Anfang. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Eine Hilfe machen, die ihm entspricht, bedeutet, ich will ihm jemand geben, der ihn aus seiner Isolation, aus seiner Einsamkeit herausführt. Die heilende Macht der Liebe in der Ehe ist eine Miniaturausgabe der heilenden Macht, die Jesus in unserem Leben bewirken kann. Wenn wir nur die Kraft der Wahrheit anwenden, wenn wir unserem Partner schonungslos die Wahrheit sagen, wie schlimm er ist, vielleicht in einem vernichtenden Urteil, und wenn wir dann aber auch nur Positives sagen, das hilft ihm auch nicht. Wir brauchen beides, wir brauchen Wahrheit und Liebe. Und wie das zusammen funktioniert, das wird durch die Kraft der Gnade beschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Trommelschleifmaschine gesehen habt. Da ist es so, man schmeißt eckige Steine einfach in so eine Trommelschleifmaschine rein. Und diese Steine, sie werden buchstäblich strahlend glatt. Sie werden abgerundet und strahlend glatt geschliffen. Und man braucht aber, wenn man die Steine einfach so reinschmeißt, das wird nicht funktionieren, man braucht ein Poliermittel. Und dieses Poliermittel, es passt einfach darauf auf, dass die Steine sich nicht gegeneinander fallen und zerstören, aber dass sie auch sich schleifen können. Und dieses Poliermittel ist die Gnade Gottes. Ohne diese Gnade geht bei diesen beiden Partnern eigentlich nichts. Entweder man geht auf Abstand, ja, dann bringt das nichts, oder man geht aufeinander los. Wenn ich die Gnade Gottes in der Ehe nicht anwende, dann werde ich vielleicht versucht sein, die Wahrheit als Waffe zu benutzen gegen meinen Partner. Und dann zieht sich mein Partner zurück oder er setzt zum Gegenangriff ein. Und deshalb ist es gut, wenn wir die Wahrheit sagen, aber mit Gnade. Und wie sagen wir das? Probier mal Folgendes aus. Schatz, ich liebe dich so, wie du bist. Und ich sehe deine vielen guten Eigenschaften. Meinetwegen musst du dich nicht verändern. Ich reduziere dich nicht auf deine Schwächen, die mich manchmal verletzen. Probier das mal zu Hause aus, was dein Partner dazu sagt. Und die Kraft der Gnade zu erfahren, brauchen wir aber Demut. Wir müssen runterkommen von unserem hohen Ross, von unserem Stolz. Und wir müssen runterkommen, sodass die Wahrheit, auch die Liebe zusammenkommen. Das Evangelium verwandelt uns so, dass unser Selbstbild nicht mehr nur auf unsere Leistungen beruht, sondern auf der Tatsache, dass Gott uns bedingungslos liebt und dass er uns am Kreuz seine Liebe bewiesen hat. Und wir können die Gnade Gottes nicht selber machen. Wir können sie nur empfangen von Gott selbst und wir können sie wie ein Spiegel einfach weiter reflektieren zu unserem Partner. Und deshalb folgende Haltung gegenüber meinem Partner wäre zielführend. Ich sehe deine Sünde, aber ich kann sie mit Vergebung bedecken, weil Jesus meine Sünden gesehen hat und sie auch mit Vergebung bedeckt hat. Warum kann ich das zu meinem Ehepartner sagen, der mir sogar Unrecht getan hat? Natürlich, weil Jesus das für mich getan hat. Ich wünsche uns allen, dass wir diese mächtige Quelle des Vergebens, der Gnade voll und ganz und aus freien Stücken, ohne Hintergedanken und von ganzem Herzen in unseren persönlichen Beziehungen nutzen. Ehepaare, die geistlich wach sind, Ehepaare, die sich voneinander begeistern, weil sie sich so toll finden und aber auch die negativen Seiten sehen, die haben eine Chance, diese Statistik zu schlagen. Ich wünsche jedem von uns, dass er nicht so einen Ehepartner hat. Ich wünsche jedem von uns, dass er so ein Ehepartner wird. Mit Gottes Gnade. Amen.